just can't resist you. You're so desirable, I have to give in. That firm resolve I made has vanished away now. I'm happy to say now. I saw you, it's just deplorable, the fool that I've been, and yet I'm glad you've got my heart, dear, like a butterfly on a pin. You're so desirable, I had to give in.
Die hat vom Prisma aus eine Stellungnahme zur Revision des Sexualstrafrechts gemacht, wobei euch drei Punkte besonders wichtig waren. Als erstes ist bei euch die Unterscheidung von der Abhängigkeits- und Nichtabhängigkeitsbeziehung.
Also im Revisionsvorschlag von der Botschaft werden nicht mehr Unterschiede zwischen Abhängigkeits- und Nichtabhängigkeitsbeziehungen. Also das ist heute noch der Fall. Also heute unterscheidet man noch zwischen beidem. Aber nach neuem Recht soll das nicht mehr so sein. Das heisst, dass es eigentlich keine Unterscheidung mehr gibt zwischen einem fremden Mann, wo ein Mädchen oder ein Bub mal vergewaltigt oder sonst irgendwie sexuell ausbeutet, und einem Vater, der seine Tochter oder seinen Sohn über Jahre hinweg sexuell ausbeutet. Und da sind wir sehr dagegen. Und wir schlagen darum vor, dass man diese Unterscheidung wieder macht. Dann gleichzeitig versuchen wir auch, einen Ausgleich zu finden zwischen dem Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung einerseits und andererseits dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, wo wir finden, dass Jugendliche unbedingt haben müssen. Also wir sind nicht gegen Sexualität an und für sich, sondern wir sind gegen eine Ausbeutung von Machtbeziehungen. Und wir haben darum auch versucht, das reinzubringen. Wir haben da einen eigenen Artikel dazu geschrieben, dass eben Sexualität unter Jugendlichen, sofern sie geschehen, nach gegensätzlichem Willen, dass eben die nicht bestraft werden sollen. Dann als letztes haben wir da noch das Strafmass geändert, also entsprechenden Vorschlag geändert hatte, und schlagen jetzt vor, dass unter Nichtabhängigkeitsbeziehungen Strafmaß gegen unten geöffnet wird. Also in der Annahme, dass ein Mann, der mal einen einmaligen sexuellen Übergriff macht gegenüber einem Kind und wo Therapie willig ist, also was sicher sehr selten ist, aber dass so einer eine Therapie machen kann, eben bedingt im Strafvollzug, dass es möglich sein sollte. Andererseits aber schlagen wir vor allem für Abhängigkeitsbeziehungen, dass das Strafmaß von 5 Jahren auf 10 Jahre aufgesetzt wird. Wir denken da, also wir machen das vor allem, um ein Zeichen zu setzen dafür, dass wir Inzest, vor allem wenn es eine Vergewaltigung ist, eine jahrelange Vergewaltigung von einem Mädchen durch einen Vater, dass es sehr schlimm ist, dass es eigentlich an einem Seelenmord gleichkommt. Oder? Darum haben wir das setzen. Darum haben wir das Strafmaß erhöht, aber nicht, wir sagen damit aber nicht, dass die einzige Möglichkeit ist, wo man so das Verhalten kann ändern kann. Also die Strafe ist, das ist klar, das ist bei allen Sachen so.
Ein weiterer wichtiger Punkt bei euch im Prisma ist die Verjährung.
Ja, also das ist etwas, was mich immer wieder sehr wütend macht, wenn ich das lese, wie die Absetzung der Verjährung von 10 Jahren auf 2 Jahre begründet wird im Revisionsvorschlag. Ich möchte da ein paar Sachen daraus zitieren und dann Bemerkungen zu machen. Die Herabsetzung der Verjährung begründen mit einer erneuten Erschütterung durch Ermittlungs- und Untersuchungshandlungen, wenn ein seelisches Gleichgewicht bereits hergestellt worden ist. Also dazu muss man mal sagen, dass es fraglich ist, ob sich ein seelisches Gleichgewicht so schnell wiederherstellt. Und andererseits muss man auch sagen, dass ja Konsequenz davon wäre, wenn Kinder erschüttert werden in Untersuchungshandlungen, dass man nicht die Untersuchungshandlungen abstellt. Also das würde auch bedeuten, dass die Täter letztlich straffrei davon würden gehen, sondern dass man eben die Untersuchungshandlungen ändert. Das heisst, es gibt im Ausland Erfahrungen, wo sie spezielle Polizeiassistentinnen ausbildet für mit solchen Kindern, mit Mädchen und Buben umzugehen. Die tun die Kinder also sie tun die Kinder befragen, sie tun sie begleiten durch den Gerichtsprozess. Manchmal müssen die Kinder nicht einmal vor Gericht aussagen. Also das wäre unserer Ansicht nach eine Konsequenz. Nicht einfach von 10 auf 2 Jahre absetzen. Dann weiter sagen die noch, auch die in dieser Materie besonders heikle Beweiserhebung profitiert von einer kurzen Verjährungsfrist. Das macht mich persönlich auch nochmal wütig, weil es immer dann mit der Beweiserhebung führen kommt, wenn es um ein Sexualverbrechen geht, von einem männlichen Täter zu entweder zu einer Frau oder eben zu Kindern. Es gibt auch andere Verbrechen, wo die Beweiserhebung schwierig ist, oder? Aber das ist einfach. Also ich finde, das darf man einfach nicht sagen. Umso mehr, dass man eben weiss, dass Kinder ja in dieser Hinsicht selten lügen, wie ich schon mal gesagt habe. Und sehr wichtig ist ja, dass die zweijährige Verjährungsfrist gibt einem Kind absolut keine Möglichkeit, irgendeinen Vater oder sonst jemanden anzuklagen, weil Kinder ja, weil sie noch in der Regel eben sehr jung sexuell ausgebildet werden, sehr klein, gar nicht fähig sind, eine Nachklage zu machen. Das können sie erst, wenn sie ein gewisses Alter erreicht haben. Oder wenn sie sogar erwachsen sind, oder wenn sie vielleicht sogar eine Therapie hinter sich haben, viel verdrängt das ganze Trauma auch. Also wir sind der Meinung, wenn das abgesetzt wird, dann ist es einfach, es ist eine Katastrophe, weil der Täter letztlich straffrei ausgeht.
Weiter seid ihr auch im Prisma gegen die im Sexualstrafrecht angestrebte Befreiung vom Berufsgeheimnis für Ärzte oder andere Leute, die im sozialen Bereich tätig sind.
Mhm. Also das ist ein heikles Thema. Also es geht eben darum, dass Berufsgeheimnis soll erweitert werden. Das heisst, die Leute, die jetzt unter dem Berufsgeheimnis stehen, sollten der Vormundschaftsbehörde können mitteilen, wenn sie von einer Kindsmisshandlung erfahren. Also nicht nur von einer sexuellen, auch von anderen Kindsmisshandlungen. Wir finden das darum ein bisschen heissen, weil die Gefahr ist, dass sich dann sowohl die betroffenen Kinder als auch die Mütter keine Hilfe mehr suchen. Wenn sie nie mehr hergehen können, wo sie wissen, dass mal zuerst mal nichts passiert, dass man ihnen einfach mal zulässt, dann nachher, also gehen sie eben nie mehr her, oder? Weil sie werden dann noch mehr zum Schweigen gezwungen. Und viele Kinder, viele Mädchen und Buben wollen ja auch nicht, dass der Vater ins Gefängnis geht. Sie haben auch Angst davor. Sondern sie wollen, dass er mit dem Verhalten aufhört. Und sie wollen das irgendwann einmal jemandem erzählen können, oder? Das ist der eine Grund, warum wir da dagegen sind. Der andere Grund ist, dass die Gefahr von der Überstürzung vorherrscht. Also wenn jetzt, wo das Thema so öffentlich geworden ist, ist die Gefahr, dass die Fachleute gerade sofort denken, oh Jesus Gott, sexuelle Ausbeutung, das Kind muss sofort weg, der muss sofort ins Gefängnis und so. Und da finden wir einfach die Gefahr sehr gross, dass das Kind damit ein zweites Mal vergewaltigt wird, weil es gegen ihren Willen, gegen seinen Willen oder gegen ihren Willen wieder etwas geschieht. Was wichtig ist dazu noch zu sagen, ist, dass ja die Fachleute, die am Berufsgeheimnis unterstellt sind, können davon befreit werden, durch das Opfer selber. Also wenn ein Kind so jemandem sagt, hört, ich befreie euch vom Berufsgeheimnis, ihr müsst das weitermelden, dann dürfen die das machen, oder? Also wenn das Kind das will, dann dürfen wir das heute schon. Und als zweites ist noch zu sagen, man kann es auch heute schon, wenn man über die Oberbehörde geht. Es ist zwar schwierig, oder? Es ist dann schwieriger, das zu machen, aber bei einem schwerwiegenden Fall ist das möglich. Und wir finden selber, dass das eigentlich erlangen. Die Stellungnahme vom Prisma kann man bei uns bestellen. Ebenso die Petition, die wir dazu gemacht haben. Und zwar beim Prisma. Verein gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Postfach 525 8052 Zürich.
Christine, mich nimmt es jetzt noch Wunder. Also, warum beschäftigst du dich mit dem Thema?
Also, ich schreibe eine Leitsarbeit über Inzest. Ich habe das erste Mal vor 5 Jahren von Inzest gehört überhaupt. Ich habe ein Praktikum gemacht in einer psychiatrischen Klinik. Dort hat es eine Nonne, die auch ein Praktikum gemacht hat. Die hat irgendeine psychoanalytische Ausbildung gemacht oder so. Und die hat mir erzählt von einer jungen Frau, die sie betreut hat, die war sogenannt schizophren, dass die von ihrem Vater missbraucht wurde. Sie hat mich schon beeindruckt gehabt. Also, vor allem hat es mich beeindruckt, dass die Nonne dieser jungen Frau geglaubt hat. Und der Psychiater hat natürlich gesagt, das sei nur Fantasie und so. Das war also das erste Mal, dass ich überhaupt davon gehört habe und dementsprechend auch gestaunt habe, dass es das gibt. Dann ist vor 2,5 Jahren ist Frau Dr. Baumgart vom Junginstitut an die Universität Freiburg gekommen und einen Vortrag gehalten, wo ich auch mitgehört habe über Inzest. Und ich habe mich dann entschlossen, das Thema als Leitsarbeit zu wählen. Ich habe dann Literatur gelesen dazu und habe gemerkt, also es wird einfach immer überall, das heisst wirklich überall heisst ja, die Männer sind Täter, aber es wird eigentlich selten nachher gefragt, warum dass es Männer sind, warum dass es so wenig Frauen gibt. Es gibt Frauen und es gibt mehr Frauen, als man gedacht hat, aber es gibt gleich verhältnismäßig wenig. Und ich habe mich dann eben die Frage gestellt, warum sind es Männer, und habe dann das versucht, von gesellschaftsstrukturellen Ursachen herzuleiten, also von einer feministischen Sicht her. Ich habe in meiner Arbeit 4 Thesen, also das sind so 4 Punkte, wo auch nicht allein dürfen gesehen werden, meiner Ansicht nach, sondern es kommt alles irgendwie miteinander zusammen. Also das Erste ist mal, dass die Männer die gesellschaftliche Machtposition haben gegenüber der Frau. Also ist, wir leben immer noch in einem Patriarchat, wo Männer gesellschaftlich höher gestellt sind, wo sie die bessere Position haben. Und das bedeutet ja einen Machtunterschied zwischen Männern und Frauen. Aber auch Frauen haben die Macht über Kinder, oder? Das wäre dann nicht nur Machtunterschied zwischen den Geschlechtern, sondern eben auch zwischen den Generationen. Und die Machtunterschied zwischen Eltern und Kindern führen wahrscheinlich dazu, dass auch Frauen Kinder sexuell ausbieten. Das muss ich anders sagen. Der Machtunterschied zwischen Frauen und Kindern führt auch dazu, dass auch Frauen das machen, weil sie Macht dazu haben. Aber die Männer haben die Macht um es vieles mehr und sie haben die Macht vor allem auch gegenüber ihren Ehefrauen. Also sie können Macht ausüben insofern, als dass sich die Mütter vielfach eben nicht getrauen zu wehren, wenn sie von einer sexuellen Ausbeutung von einer Tochter erfahren. Sie können sich nicht wehren, weil erstens mal, wenn sie würden gehen von der Familie, wenn sie irgendwo hin würden gehen, würde das für sie eigentlich eine Leerstelle bedeuten. Sie kommen auf einen Platz, der nicht definiert ist. Also es ist erstmal eine schlechte Mutter, die Familie verlässt, die mit dem Kind geht. Und was sind sie dann? Oder? Weil der einzige Platz heute immer noch, der für Frauen definiert ist, ist das Zuhause als Mutter. Und das Zweite ist, dass Mütter, die es jetzt nicht realisieren, dass ihre Töchter sexuell ausgebeutet worden sind, selber ihre eigenen Traumata, gerade auch sexuelle Traumata, so sehr verdrängt haben, dass sie eben die Ausbeutung gar nicht sehen können. Dazu kommt noch, dass die Familie immer noch eigentlich als Besitz vom Mann angeschaut wird. Dass sowohl die Frau ist der Besitz vom Mann, als auch die Kinder. Also die gehört rein. Es ist zwar nicht mehr, der Mann darf zwar keine sexuelle Ausbeutung betreiben, also nach Gesetz, aber er kann das immer noch so interpretieren, dass er ja die Töchter eben so in die Sexualität einführt, also dann eben nicht als sexuelle Ausbeutung anschaut.
Also es gibt eine Doppelmoral, oder? Und darum ist es so wichtig, nicht nur das Ganze psychologisch, sondern auch politisch zu diskutieren. Also es geht nicht nur um was individuell zwischen Vätern und Töchtern abläuft, oder Männer als biologisches Geschlecht, sondern als politische Verhältnisse, wo einerseits ist es verboten, mit Kind sexuelle Beziehungen zu haben, und andererseits ist es irgendwo selbstverständlich, dass Männer definieren, was Sexualität ist, und dass Männer ihre Töchter, wie du sagst, einführen. Also dass quasi Männer auf eine Art wie die Erlaubnis haben, die Frauen in die Sexualität einzuführen. Und was die Frauen dazu sagen oder nicht, steht dann auf dem Mannenplatz. Mhm. Also dass es da um etwas Doppelmoralisches auf eine Art geht.
Ja. Mhm. Also das wäre so, meine erste These. Also einfach mal ganz grob betrachtet, einfach so die unterschiedliche Machtposition, die Männer und Frauen haben, eben die gesellschaftliche Machtposition. Eben, ich rede in meiner Arbeit nicht über das individuelle Erleben sondern eben über das gesellschaftliche. Mhm. Und von dort her ist dann auch mein zweiter Punkt, glaube ich, dass die geschlechtsspezifische Sozialisation eine grosse Rolle spielt. Also für das, dass eben in der Männer Kinder ausbietet, weil also mal so grob gesagt, ein Mann von den Männern heisst, sie sind mächtig, sind stark, sie sind initiativ und sie müssen das auch sein. Oder das wird von den Männern vielfach auch erwartet, auch im Berufsleben. Und von Frauen wird das Gegenteil eigentlich erwartet, dass sie eher schwach sind, lieb sind, unterwürfig, abhängig und so weiter. Also Sachen, oder auch sehr emotional, mitfühlend und so, also Sachen, die sie in der Familie brauchen, oder in Beziehungen. Und von dort her gleichen eigentlich Kinder am sozialen Geschlecht von der Frauen. Also auch Kinder sind abhängig, auch Kinder sind schwach, Kinder sind in der Regel sehr loyal, also sehr lieb auch. Und von dort her stelle ich mir vor, dass es für Männer leichter ist, den Schritt zu machen von einer Frau zu einem Kind, als für Frauen von einem Mann zu einem Kind. Also weil für die Frauen ist es, für die Frauen dann ein Kind auszubieten oder sexuelle Beziehungen mit einem Kind, das bedeutet ja für eine Frau mit Namen einem schwächeren Partner Sexualität zu erleben, was sie sich normalerweise nicht gewöhnt sind, oder? Und heute ist das umso mehr der Fall, als Mädchen, ja, wie du glaub, auch schon angetönt hast, in der Werbung und überall, also die kleinen Mädchen sind eigentlich schon junge Frauen, sie werden so dargestellt. Es besteht auch gar kein Unterschied mehr rein vom körperlichen Aussehen her, von Frauen zu Mädchen. Und das ist natürlich grösser, der Unterschied zu, also von Buben zu Männern, das ist klar grösser, wird aber auch nicht so dargestellt als gleich in der Werbung. Ich meine, für eine Frau, weißt, ist es mit einem kleinen Bub sexuellen Kontakt zu haben, ist für sie ein grösserer Unterschied zum sexuellen Kontakt zu einem Mann. Rein jetzt nur schon körperlich, plus wie es eben dargestellt wird in der Presse. Plus eben die Vorstellungen, die eine Frau auch hat, also von einem Partner als mächtig und stark und so weiter, oder? Was ja ein kleiner Bub sicher nicht ist.
Also was du doch sagst, ist auch, dass sexuelle Ausbeutung erwachsene Kind etwas zu tun hat mit dem, wie Liebesbeziehungen oder sexuelle Beziehungen in der Ideologie, in der Gesellschaft.
Ja.
Also Werbung ist auf eine Art wie Bild gewordene Gesellschaft, oder? Austreibt und vorgeschlagen wird, also was propagiert wird. Und Liebesbeziehungen oder sexuelle Beziehungen zwischen Männern und kleinen Mädchen ist etwas, wo quasi rum ist. Es ist einerseits verboten, aber andererseits wird es eigentlich dauernd thematisiert.
Ja.
Also eben, das...
Auch in Pornografie, oder kommt noch dazu her.
Das ist deine These, ja. Das klingt mich auch sehr einleuchtend.
Dann als nächste These ist, dass ich glaube, dass die Überzahl der Männer zu tun hat mit der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung direkt. Also, ich kann mir vorstellen, dass Frauen, die sich gewöhnt sind, körperlichen Umgang zu haben mit Kindern, also die sich gewöhnt sind, das Windeln, Wechseln, an all die ganze Körperlichkeit mit Kindern, dass sie ihnen gegenüber weniger sexualisiert, einfach, dass die Kinder weniger sexualisiert sind als Männer, wo sich schon die Zärtlichkeit und also einfach der körperliche Umgang gar nicht gewöhnt sind mit Kindern. Und dass Männer vielfach, also das auch sozialisiert sind darauf, dass sie können Zärtlichkeit und Sexualität nicht so unterscheiden, oder? Und sie lernen das eben auch nicht zu unterscheiden, was Frauen viel leichter können lernen mit Kindern. Also mit Kindern, wo man immer körperlichen Kontakt hat, wo man kann zärtlich sein mit dem, wo das eben etwas anderes ist als Sexualität. Also da merke ich gerade, dass, also ich würde das überhaupt nicht als Entschuldigung sagen. Ich merke gerade, dass es manchmal so tönt, als ob ich dann das Verhalten würde entschuldigen oder erklären oder und so weiter. Oder? Aber das sind, ich glaube, das sind schon gesellschaftliche Sachen, die eine Rolle spielen. Wie der einzelne Mann damit umgeht, das ist natürlich seine Verantwortung. Also das muss ich fest, würde ich da gerne festhalten.
Also das denke ich, das hat so bei uns immer so wieder zu Kontroversen oder zu einer Diskussion geführt, oder? Mit dieser Verantwortung, weil ich den Eindruck bekommen habe, es könnte ein Missverständnis entstehen, gerade wie im Moment berichtet wird über Inzest, es sei vermeidbar, dass man zum Beispiel sexuelle Gefühle gegenüber Kindern hätte, das sei etwas, was es eigentlich natürlicherweise nicht könnte geben. Und aus meiner Arbeit so an der Beratungsstelle für Misshandlungen habe ich den Eindruck, es wird immer irgendwie gewalttätig oder aggressiv oder sexuelle Spannungen geben zwischen Erwachsenen und Kindern und zwischen Männern und Frauen. Das ist einfach rum. Und es kommt einfach darauf an, wie in einer Kultur oder in einer Gesellschaft Möglichkeiten für die Einzelnen angeboten werden, mit dem umzugehen. Und ich denke, wir reden heutzutage so wahnsinnig viel von der Verantwortung vom Einzelnen. Und ich habe den Eindruck, da wird immer den Individuen was zugeschoben, was eigentlich gesellschaftlich geregelt wird, oder? Und das ist eben, darum beharre ich ein bisschen immer wieder so auf den auf Medien oder auf Reklame oder Werbung, wo quasi etwas angeboten wird. Und ich denke, ich befriedige mein kleines Kind also mit verfügbaren Liebesobjekten oder Sexualobjekten. Das ist etwas, das angeboten wird.
Mhm.
Und die Verantwortung vom Einzelnen, die gibt es natürlich. Aber irgendwo ist die nicht trennbar von dem, was ihm zugestanden wird oder was ihm angeboten wird in einer Gesellschaft.
Mhm.
Also das ist für mich noch wichtig.
Ja.
Also es ist, ich hatte den Eindruck, vielleicht ist Inzest etwas, wo immer ein Problem ist. Also sexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen und Kindern in allen Gesellschaften. Aber es ist kein Zufall, wenn zu bestimmten Zeiten das ein größeres Problem wird oder als in anderen.
Also meinst du, dass es mehr thematisiert wird?
Dass es mehr thematisiert wird und dass es eventuell aber auch eine größere Praxis gibt von dem. Und im Moment, denkt es mich, ist so etwas ganz Merkwürdiges im Gang. Es wird einerseits sehr thematisiert und gleichzeitig habe ich das Gefühl, es wird ununterbrochen produziert. Also der ganze, ja, auch mit so Sextourismus in andere Länder, oder? Wo so eine Kinderprostitution zum Teil auch exportiert wird von uns. Und eben die Art von Pornografie, wie sie im Moment produziert wird.
Mhm. Und die Pädophilenbewegung am stark werden ist.
Ja, oder am Wiedererstarken. Mhm. Also es gibt ja schon mal eine Diskussion so aus den 80er Jahren, wo Pädophilenbewegung, denkt's mich, so einen Schlusspunkt gesetzt hat in der ganzen Bewegung Befreiung von der Sexualität, von Tabus, wo quasi die sexuelle Debatte auch eine politische Debatte war. Also sich nicht mehr disziplinieren lassen durch bestimmte sexuelle Tabus das, oder durch die Sexualmoral von den 60er oder 50er Jahren. Also das ist ja was sehr Wichtiges gewesen, diese Debatte über die Sexualität, gerade in den 70er Jahren, weil damals zum ersten Mal zum Beispiel auch über die Sexualität der Frau und damit ihr Selbstbestimmungsrecht über ihren eigenen Körper, also wenn man zum Beispiel an die Abtreibungsdebatte denkt, geführt worden ist. Da ist sehr viel ermöglicht worden. Und plötzlich hat sich, also wie in diese Diskussion, ein anderer Ton, würde ich sagen, eingeschaltet. Und ich habe nochmal einen Artikel von dem Günther Arment, das ist einer der wichtigsten so aus der Schwulenbewegung in Deutschland, gefunden, rausgekramt aus den 80er Jahren, von 1980 ist der, wo er dieses Umschlagen vor der Diskussion Befreiung, Selbstbestimmungsrecht, auch via Sexualität über den eigenen Körper, in etwas sehr Merkwürdiges, und zwar in einen Sexualdarwinismus, wie er das nennt, aufzeigt. Und zwar sagt er, plötzlich wird in einer Art und Weise, und zwar gerade von den Pädophilen, über Bedürfnis, sexuelle Bedürfnis geredet, wo nicht mehr darüber geredet wird, dass da aber ein Objekt, nämlich ein Kind, mit einbezogen ist. Also vorher haben Frauen darüber geredet, dass mit ihrem Körper nicht dauernd alles gemacht werden darf, oder? Was sie nicht wollen. Und plötzlich kommt jemand und sagt, zu meinem Bedürfnis kommt, dass ich meinen Sadomasochismus, meinen Fetischismus, meinen Exhibitionismus auslebe. Das ist ja alles schön und recht. Aber plötzlich hat man nicht mehr geredet, mit wem. Oder? Und zwar mit einem Kind. Sadomasochismus in einem arrangierten Verhältnis, in einem Puff, warum denn nicht? Das sind dann zwei Erwachsene, die das wollen. Aber Sadomasochismus in den ehelichen Verhältnissen, dagegen hat man ja gerade angekämpft, oder? Und plötzlich ist nicht mehr davon geredet worden, inwieweit die Kinder Möglichkeit haben, da irgendwie Ja oder Nein zu sagen. Und ich denke, da ist zum Teil auch etwas ausgebütet oder missbraucht worden, was ich eine wichtige Erkenntnis finde, dass Kinder wirklich eine Sexualität haben, aber sie haben sie anders oder auf eine andere Art wie die Erwachsenen. Und das ist ein bisschen unter den Tisch geraten, dass man da plötzlich wieder sehr selbstherrlich und im Stil einer uralten Pädagogik über Kinder und ihre Bedürfnisse geredet hat und nicht gehört hat, wie sie denn selber leben und einsetzen. Also das ist mir auf eine Art wichtig, weil ich denke, es geht nicht darum, Sexualität jetzt im Bausch und Bogen irgendwo hinter das zurückzufallen, das möchte ich nicht, was in den 70er Jahren aufgebrochen ist und was sehr wichtig ist. Also so.
Eben, das ist das, was wir dann auch in der Sexualstrafrechtsrevision also darum bemüht waren, dass es, also die Sexualität der Kinder nicht verleugnet wird, aber eben auch nicht ausgebeutet wird.
Ja,
Also grundsätzlich meine ich ein bisschen dazu, dass es wichtig ist, das Sexualstrafrecht anzuschauen als etwas, wie in der Gesellschaft Sexualität auf eine Art geregelt und thematisiert wird. Ich persönlich von meiner Arbeit her, so in diesem Beratungsstelle für Kindesmisshandlung, habe ein sehr zwiespältiges Verhältnis zum Strafrecht, weil ich den Eindruck habe, ja, die Individuen werden so in den Verhältnissen allein gelassen mit dem, was sie für Probleme haben oder wie sie es denn haben miteinander. Und es wird ihnen einfach als Lösung immer das Strafrecht angeboten, was gleichzeitig aber repressiv ist. Ich habe noch nie jemanden erlebt, der aus dem Knast gebessert, geläutert oder irgendwie mit einer anderen Perspektive sein eigenes Leben zu leben, ohne dass er vielleicht andere ausbütet oder verletzt, zurückgekommen wäre. Also ja, das ist für mich ist ein bisschen einer anderen Gesellschaft überlassen, oder ich weiß doch nicht.
Ja, eben, und wir sind davon ausgegangen, dass man mal vorläufig, wenn es um Kinderschutz geht, auch, oder um Schutz für Mädchen, dass man da in dieser Gesellschaft mal, wie wir sie jetzt haben, auch müssen, uns darum kümmern, oder? Also weißt du, was du sagst, das finde ich auch in Ordnung. Also, das ist auch bei anderen Straftaten so. Aber wenn also Sachen, die jetzt im Gesetz geändert werden, zu denen muss man auch konkret Stellung nehmen, finde ich. Und ich finde, man darf nicht Inzest ausnehmen oder sexuelle Ausbeutung ausnehmen von anderen Straftaten, die es auch gibt. Also ich würde nicht gerade ausgerechnet bei dem Strafverhältnis, also wenn es um Inzest geht, Gesellschaft versuchen, etwas zu ändern, sondern wenn schon global oder dann von mir aus auch an einem anderen Ort, wenn es um weniger schwerwiegende Sachen geht.
Ja, das ist klar. Das eine tut das andere nicht ersetzen. Ja. Ich denke, man muss gleichzeitig, man kann sich nicht erhoffen vom Strafgesetz, eine Regelung von Verhältnissen, die gleichzeitig produziert werden. Also quasi man muss ständig Aufklärungsarbeit leisten, denke ich, in dem Sinn, dass man immer darauf verweist, es gibt das Kokettieren, denke ich, mit dem Inzest. Ununterbrochen, nebst dem, oder? Erlaubt, ja, erlaubt. Und es gibt vielleicht sogar eine Produktion von dem, dass, das wollte ich auch noch zu dieser Sexualitätsdebatte sagen, das ist ja etwas, was sehr schnell passiert ist, dass Sexualität, Befriedigung von den eigenen sexuellen Bedürfnissen, wie ein Tummelplatz für Individuen worden ist, dort dürfen sie sich befriedigen. Ansonsten wird ihnen einiges zugemutet, was Arbeitsprozess, was Umwelt, politische Verhältnisse angeht, oder? Und ich denke, da muss man sehr aufpassen, es ist auch wie ein Geschenk von oben. Dieses, man hat das Recht darauf, man darf alle seine sexuellen Bedürfnisse befriedigen. Und gleichzeitig wird es dann bestraft, wenn es überbordet. Also ich finde, da werden die Einzelnen auch ein bisschen in eine Zwickmühle hineintreiben.
Ja, ich meine, es ist ja auch eine Ideologie, oder? Dass man alle seine Bedürfnisse kann befriedigen kann.
Genau, das ist eine Ideologie, mit der sich die Gesellschaft ununterbrochen verkauft, in Warenhäusern und sonst wo. Also einfach auf das hinweisen, das dünkt mich noch wichtig.
Maria, wie bist du zum Thema Inzest gekommen?
Ja, also einerseits arbeite ich an einer Beratungsstelle für Kindesmisshandlung und da gehört es dazu, das Thema sexuelle Ausbeutung von Kind. Und zum anderen, dünkt es mich, gehört das Thema Inzest überhaupt zum Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen. Und ich selber habe so während dem Psychostudium im Haus für misshandelte Frauen gearbeitet. Und dort hat es ein paar Mal Mädchen gehabt, also Mädchen, Jugendliche, die gekommen sind, die das erzählt haben. Und irgendwo sind die auf der Strecke geblieben, mag ich mich noch erinnern. Und das ist so aufgetaucht und man hat überhaupt nicht gewusst, wie damit umgehen. Ich war sehr verschreckt, wenn man gemerkt hat, die schützen ihre Väter, ihre Mütter und sind plötzlich verschwunden. Und an die Erlebnisse sind mir sehr unangenehm irgendwie in Erinnerung geblieben, dass man gemerkt hat, man hat sehr selber mit Erschrecken und Abwehr darauf reagiert. Und erst mit der Zeit, wenn die Mädchen verschwunden gewesen sind, eben wieder daheim in der Familie, sich mit sehr viel Nachdenken darüber klar geworden sind, dass die ja unter einem riesen Druck handeln und deswegen vielleicht zurückgehen. Also es ist plötzlich etwas auftaucht, wo man nicht kennt hat, worüber man nicht geredet hat und wo bei uns, den Mitarbeiterinnen damals im Frauenhaus, tut es mich auch, heftige Gefühle von Verleugnung und Angst produziert hat. Also das habe ich als Erinnerung immer so mitgetragen. Mich. Und das an einem Ort, wo man sich sehr klar war über sexuelle Ausbeutung, über Vergewaltigung, über auch die Auswirkungen von Machtverhältnissen, dass die Frauen sich auf eine Art nicht wehren können oder dass ihre Art von sich wehren wie nicht gehört wird. Oder? Das ist mir sehr geblieben. Und darum interessiert es mich jetzt eigentlich sehr, wo das Thema wieder aufkommt.
Machen wir gerade noch ein bisschen Musik.
Really sings the blues. She's got them bad. She feels so sad. Wants the world to know just what her blues is all about. Lady sings the blues. She tells her sad, nothing to hide. Now the world will know just what her blues is all about. The blues ain't nothing but a pain in your heart. When you get a bad start, you and your man have to part. I ain't gonna just sit around. But now the world will know she's never gonna sing 'em no more. No more.
Ich möchte zum Schluss von dieser Sendung noch ein paar Hinweise machen. Erstens zur Literatur, dann zweitens, wo man sich hinwenden kann, wenn man Hilfe sucht, und drittens noch einen Veranstaltungshinweis. Also jetzt zuerst zu der empfehlenswerten Literatur. Da habe ich mir 6 Bücher notiert. Das erste ist von der Cornelia Karzis und heisst «Dem Schweigen ein Ende». Das ist rausgekommen im Lenos Verlag 1988. Das ist eigentlich das erste schweizerische Buch, das es gibt zu dem Thema. Hintendurch hat sie dann auch noch in diesem Buch und auch in den folgenden Büchern hat sie dann auch noch weitere Literaturhinweise. Dann das nächste Buch, das rausgekommen ist, auch das Jahr, ist von der Iris Galley. «Ich weinte nicht, als Vater starb». Das ist im Zeitglocken Verlag rausgekommen. Dann das nächste ist ein Heft, das neueste Heft von der Pro Juventute und heisst «Sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen». Das ist also im Pro Juventute Verlag rausgekommen, das erste Heft 1988. Dann haben wir da noch ein Buch von einer Holländerin, wo Josephine Rienaert, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, also R-I-J-N-A-A-R-T-S, Josephine Rienaert, Lots Töchter über den Vater-Tochter-Inzest. Das ist im Klassen Verlag rausgekommen, 1988. Dann wieder ein Erfahrungsbericht, wo mich sehr eindrücklich dunkt auch, ist von der Jacqueline Spring. Zu der Angst kommt die Scham, die Geschichte einer sexuell missbrauchten Tochter. Ist im Kösel Verlag rausgekommen 1988. Dann eines der neuesten Bücher auch, ist von der Karin Jäckel. Du bist doch mein Vater. Das ist, gehört zu den Heine Büchern 1988 auch. Jetzt möchte ich noch eine Stelle angeben, wo sich Hilfesuchende einwenden können. Das erste Mal für erwachsene Betroffene. Die können sich wenden mal an den Verein Selbsthilfegruppe Zürich, Wilfriedstrasse 7, 8032 Zürich. Man kann dort aufrufen, jeden Freitag zwischen dem Viertel ab 9 und dem 5 auf der Telefonnummer 01 252 30 36. Das ist für die Frauen, die bei einer Selbsthilfegruppe mitmachen wollen. Man kann sich auch als betroffene Frau ans Frauenhaus wenden, zum Schutz misshandelter Frauen und Kinder. Auf der Telefonnummer 363 22 67. Das Sorgentelefon ist für Kinder, Jugendliche und für Eltern mit der Telefonnummer 01 47 21 21. Und Eltern können sich auch hinwenden an den Elternnotruf Zürich mit der Telefonnummer 01 363 36 60. Kinder, wenn sie Probleme haben, können sich wenden an das Schlupfhaus Zürich, Schönbühlstrasse 8, 80 32 Zürich. Da ist das Telefon auch 01 251 06 11. Wenn man Fragen hat zum Prisma, kann man schreiben an das Postfach 525 80 52 Zürich. Wir sind aber, wie gesagt, noch keine Beratungsstelle. Wir können keine Beratungen übernehmen, sondern es wäre mehr, wenn man Interesse hätte am Verein, wenn man will wissen, wie er aufgebaut worden ist, was wir für Ziele haben und wie man uns könnte unterstützen. Dann zum Schluss möchte ich noch einen Veranstaltungshinweis geben. Die Filmkooperative von Zürich wird einen Film vorstellen über sexuelle Gewalt gegen Kinder. Der heisst «Gesucht, lieber Vater und Mutter». Das ist ein Film von der Sarah Marein-Nissen und Agner Rudolf. Der Film findet statt, also die Vorpremiere ist im Xenia, das ist nur für Frauen, am 6. Oktober, am Donnerstag, um 8:30 Abend, also 20:30. Dann am Sonntag, am 9. Oktober, um 11 Uhr morgen, wird der Film nochmal gezeigt mit einer anschliessenden Diskussion zur Thematik mit Vertretern und Vertreterinnen von Institutionen und Interessensgruppen im Xenix. Das ist für Männer und für Frauen. Und am 6. Abend, am gleichen Sonntag, wird dann der Film nochmal gezeigt.
Wir sind jetzt am Ende der Sendung über Inzest. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Maria, Christine und Sabine. Jetzt zum Schluss werden wir noch ein Stück hören.
Do, oh, nothing I ever say. just what people say. If I should jump into an ocean, right into the ocean, it ain't nobody's business if I do. If my man ain't got no money, and I say take all of mine, honey, it ain't nobody's business if I do. If I give him my last nickel, and it leaves me